Hier seid ihr richtig, denn heute startet was ganz Neues. Ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Wir haben es einfach mal Flutlicht und Flipcharts genannt. Ja, warum eigentlich? Weil zwischen diesen beiden Dimensionen, ja, gibt es Leute hier bei Borussia Dortmund, die bei uns arbeiten und die vielleicht auch nicht jeder kennt.
Genau, und wir wollen wissen, was die für spannende und vielleicht auch mal eher unbekannte Jobs machen und wie erleben die Borussia Dortmund von innen heraus. Der Ausgangspunkt war aber so, ja, dass wir bemerkt haben, es gibt schon viele echt interessante Charakterköpfe beim BVB, ja, die meistens eigentlich hinter den Kulissen arbeiten.
Genau, und genau diese Charakterköpfe wollen wir mit euch zusammen, gemeinsam natürlich, einfach mal ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, wir, das sind heute Christoph Bökamp
und Boris Dawidowski.
Und es gibt noch ein Moderatorenduo, das sind Timo Lammert und Robin Kinski. Die übernehmen dann in 2 Wochen die nächste Folge, denn dieses Sonderformat kriegt ihr ab jetzt alle 2 Wochen immer donnerstags.
So, jetzt haben wir auch ein bisschen genug gequatscht, ne? Gehen wir doch einfach mal rein, oder?
Jetzt kommt das Intro.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Ja, willkommen zu diesem neuen Sonderformat im BVB-Podcast, hat Greg gerade gesagt. Ist auch ein bisschen aufregend, muss ich tatsächlich sagen. Wir empfangen euch heute mit diesem Podcast aus Dortmund-Brakel am Trainingsgelände. Hohenbuscher ist der offizielle Name. Wir sitzen im ersten Stock der Geschäftsstelle Sport. Da steht draußen an der Tür Dortmunder Jungs. Jetzt haben wir aber ein Mädel hier. Herzlich willkommen, Theresa.
Hi, grüß euch.
Jetzt muss man ehrlich mal sagen, wir haben ja auch sowieso Dortmund, eigentlich müsste man das auch ändern, wir haben ja auch Dortmunder Mädchen mittlerweile.
Ja, tatsächlich. U17, ne? Wurde auch schon drüber gesprochen, ich glaube, das ist auch tatsächlich in Planung.
Ja, ist halt dieses Lied halt, ne? Ja. Dortmunder Jungs, deshalb ja, genau. Macht das Sinn. Aber irgendwann muss es mal ab, glaube ich.
Ja. Ja, das wird, glaube ich, auch zukünftig so sein. Also das war schon hier Thema. Wir hatten das schon in unterschiedlichen Sitzungen, wurde das schon angesprochen. Ja.
Habt ihr schon auf der Agenda?
Haben wir schon auf der Agenda.
Also perspektivisch vielleicht ein bisschen wird das noch angepasst. Theresa, hi, auch von mir. Herzlich willkommen. Freuen uns sehr, dass du uns heute als, ich habe gelernt irgendwann, man sagt nicht Gästin oder das Wort gibt es nicht, eins von beiden. Deswegen bist du der erste Gast in unserem Sonderformat, hat nicht nur Greg, sondern auch Christoph gerade schon angesprochen. Wir freuen uns sehr darüber. Mhm. Wir tauchen natürlich gleich und später im Verlauf des Gesprächs auch noch ein bisschen tiefer in deine Geschichte beim BVB und alles, was dazugehört und wichtig ist, natürlich tiefer ein. Wir wollen natürlich vorher dich gleich auch, wie gesagt, besser kennenlernen, aber so ein paar schnelle, quick answer questions sozusagen, Fragen vorab, sind natürlich auch immer gern gesehen. Da würde ich dich einmal ganz gerne starten.
Die haben wir übrigens aus dem Intranet geklaut.
Ja,
also jeder, der bei Borussia Dortmund anfängt, wird von der Personalabteilung fürs Intranet gefragt und redaktionell hatten wir jetzt nicht die Kompetenz.
Nein. Aber da konnte man sich, glaube ich, aussuchen, ne?
Ja, genau. Du kannst, glaube ich, aus dem Kanon aus und auch wir stellen dir jetzt nicht alle Fragen. Okay. Genau. Aber ehrlich gesagt, ich fand die gut. Und wir haben ja auch in unserem Moderationsteam noch Timo und Robin und ich glaube, der hat da auch mit dran gewirkelt. Also Robin ist, glaube ich, froh, dass wir diese Fragen als festen Bestandteil jetzt immer am Anfang stellen.
Okay. Genau, also für diesen anfänglichen Part haben wir auf die redaktionelle Kreativität von Robin noch ein bisschen zurückgegriffen, der Rest kommt hauptsächlich von uns, ja. Also keine Angst, wenn es jetzt unkreativ ist, der Rest wird besser. Okay. Nein, Quatsch, alles gut. Starten wir rein. Theresa, eigentlich ganz einfach, vielleicht auch je nachdem, wie deine Antwort gleich ist, nicht so einfach, sehen wir dann, das mache ich beim BVB.
Ich bin hier angestellt als pädagogische Leitung Übergangsbereich. Mhm. Ich kümmere mich im Grunde genommen um die Jungs, die aus der U19, U23 irgendwann mal in die Profimannschaft kommen.
Mhm. Genau. Was das genau bedeutet und wie das auch aussieht vor allem, das ist natürlich das super Spannende, das lernen wir später noch. Von da komme ich her.
Aus dem schönen Bergischen, aus Lindlar, bin ich geboren.
Mit diesen 3 Wörtern würde ich mich selbst beschreiben.
Offen, ehrlich, empathisch.
Wenn ich nicht für Schwarz-Gelb arbeite, dann?
Dann bin ich bei meiner Familie meistens, bei meinen Jungs.
Last but not least, meine Position auf dem Platz, also nicht auf diesem Platz hier, da bist du schon, aber auf dem Fußballfeld. Und warum?
Meine Position wäre im zentralen Mittelfeld. Warum? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist so, war jetzt so ein Impuls.
Hast du die Fäden gerne in der Hand?
Ja, genau. Ja, was, vielleicht nicht so die Fäden gerne in der Hand, aber ich finde, man hat da so, so eine gute Übersicht, vielleicht so ein bisschen.
Übersicht, Perspektive und
Perspektive,
so.
Perspektive, ne? Ja.
Sehr schön.
Sehr cool.
Jetzt komme ich noch mit einer Kategorie. Da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die auch an den Anfang stellen wollen, weil ich glaube, das passt hier am besten hin. Und zwar so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Wenn du frei hast, ausschlafen oder früh aufstehen?
Früh aufstehen.
Auto oder Zug?
Auto.
Ist im Bergischen wahrscheinlich nicht so einfach mit dem Zug, ne?
Ja, tatsächlich nicht. Und ich muss zugeben, ist jetzt vielleicht nicht besonders nachhaltig, wobei ich fahre tatsächlich zum Glück ja ein E-Auto. Aber Auto war für mich schon immer Freiheit. Ich bin auf dem Land groß geworden und für mich war Auto tatsächlich Freiheit. Und wie du es gerade sagst, also der ÖPNV auf dem Land ist eine Katastrophe, zumindest da, wo ich herkomme. Und es ist tatsächlich auch immer noch. Deswegen Auto, ja.
Da haben wir drei E-Autofahrer, die hier sitzen. Ja. Wow, dürfen wir uns, glaube ich, mal outen. Ja, und ich wohne auch auf dem Land. Ich fühle das, Kölsch oder Pilz?
Kölsch.
Karneval oder Schützenfest?
Karneval.
Hund oder Katze?
Hund.
TikTok oder Instagram?
Instagram. Ich habe gar kein TikTok. Ich kenne mich tatsächlich mit TikTok kenne ich mich nicht wirklich gut aus.
Ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Eine Woche ohne Handy oder eine Woche ohne Fußball?
Beides finde ich gut.
Ja,
ja, okay. Beides gut.
Cool.
Sehr cool. Theresa, wir sprechen, wie gesagt, gleich noch konkreter dazu, wie du dazu gekommen bist, heute und hier beim BVB überhaupt das zu machen, was du eigentlich machst. Ich muss gestehen, vor den Einstiegsfragen oder den Entweder-Oder-Fragen, die wir gerade mit Christoph gestellt haben, hatte ich eigentlich noch eine viel wichtigere Frage zum Einstieg, die hätten stellen wollen, die ich natürlich vergessen habe. Wie geht's dir eigentlich gerade und mit welcher Stimmung bist du überhaupt hier hingekommen, um mit uns heute dankenswerterweise zu sprechen?
Tatsächlich geht's mir gut. Ich war jetzt 3 Wochen im Urlaub. Ich habe Energie getankt und deswegen habe ich, glaube ich, wieder ordentlich Power. Und bin im guten Mut.
Das heißt, wir haben dich zum perfekten, frischen, ausgeruhten, absolut, energetischen.
Ich habe den Urlaub genauso geplant, weil ich wusste ja heute.
So wollen wir das.
Das wird eine lange Folge, bis wir uns hier rausschmeißen.
Oh ja, genau. Oh ja. Sehr cool. Das war mir noch wichtig, dich zu fragen. Steigen wir schon mal so ein bisschen konkreter ein zu dir, aber vor allem auch, wie gesagt, zu deiner Arbeit. Wir sitzen hier im NLZ. Wie würdest du beschreiben, gibt es bei dir so einen typischen Arbeitsalltag hier im Trainingsgelände an der Hohen Buschei, wie wir gerade noch mal gehört haben, in Brakel? Und falls ja, wie könnte der aussehen? Und falls es den nicht gibt, kannst du auch vielleicht beschreiben, warum gibt es den nicht?
Genau, also tatsächlich würde ich fast sagen, dass es den typischen Alltag eigentlich gar nicht gibt, sondern es ist jeden Tag irgendwie was anderes. Klar, es gibt natürlich immer mal in der Woche diverse Sitzungen, die dann auch kontinuierlich sind, aber also im Grunde genommen ist es so, dass ich vor allem gerade dabei bin, die ganzen Workshops und Projekte zu konzipieren. Also es ist immer so ein Teil quasi Konzeption von Projekten und Workshops, Organisation und so weiter. Und ein Teil, wo ich dann quasi konkret auch mit den Jungs arbeite. Ne? Das ist aber auch immer ganz unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was die für Trainingszeiten haben. Das mache ich dann auch oft relativ spontan und super individuell. Genau, und dann bin ich mit den Jungs, habe mit denen Gespräche, bin mit denen unterwegs oder wir gehen einfach nur Kaffee trinken, also ist ganz unterschiedlich, oder ich bin einfach mal drüben beim Training, das ist so ganz unterschiedlich und tatsächlich kann man das, also gibt es da keine wirkliche Regelmäßigkeit, weil einfach immer wieder irgendwas anderes ist, dann ist der eine mal verletzt, dann ist dies, dann ist jenes, also irgendwie ist das in dem Business so und ich bin jetzt auch schon lange irgendwie, arbeite ja in dem Bereich und ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass irgendwas mal total geregelt war. Also auch nicht bei meinem alten Arbeitgeber.
Jetzt hast du uns im Vorgespräch aber verraten, dass du selber sogar mal Bundesliga gespielt hast. Deshalb, jetzt, das interessiert,
ich habe gesagt, ich,
ja, nee,
jetzt, du solltest das.
Naja. Jetzt interessiert mich aber, ne, weil du auch gerade schon, als du gerade schon gesagt hast, auch eine Woche ohne Fußball, kann ich mir gut vorstellen, habe ich so gedacht, oh, das ist ja interessant. Aber wie kommt das? Ist das so ein schleichender Prozess gewesen, dass du gesagt hast, ich kann so und so viele Stunden am Tag an Fußball denken und mit Fußball zu tun haben und dann ist es auch gut?
Also tatsächlich war, als ich meine Karriere beendet habe, das war so zeitgleich mit dem Ende meines Studiums damals. Ich habe in der Sporthochschule studiert und dann habe ich aufgehört. Ich muss aber dazu sagen, es waren tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch noch wirklich ein bisschen andere Zeiten und ich hatte, glaube ich, nie, also Prio 1 war nie der Fußball. Ich hatte neben dem Fußball, ich hatte, glaube ich, ein relativ großes Talent und das hat mich dann auch so weit getragen. Aber letztendlich, wenn ich, glaube ich, damals einfach mehr investiert hätte, hätte ich es auch wahrscheinlich noch weiter geschafft oder höher geschafft. Ich hatte so viel neben dem Fußball damals schon und mich haben so viele andere Dinge auch interessiert, dass das für mich gar nicht so schwierig war, dann auch diesen Cut zu machen. Und also ich habe diesen Cut damals gemacht und hatte dann so konkret, ich persönlich jetzt mit Fußball gar nicht mehr so viel am Hut. Also ich habe das wirklich, bin da so raus. Und klar, ich habe in dem Bereich gearbeitet, wobei ich das auch immer so ein bisschen sehe, ich arbeite halt vor allem mit Menschen, die im Fußball arbeiten oder Fußball spielen, das stimmt. Und klar, das Business, aber so konkret, mein Job hat ja eigentlich gar nicht so viel mit Fußball zu tun, also bewusst ja auch nicht. Sondern
mit dem eigentlichen Spiel.
Genau, mit dem eigentlichen Spiel eigentlich gar nichts, sondern es geht ja wirklich um alle Themen neben dem Platz. Und deswegen glaube ich, habe ich da vielleicht den Cut auch so ganz gut hingekriegt. Ja.
Aber wahrscheinlich trotzdem doch auch wichtig, dass du die Perspektive dann sehr gut nachvollziehen kannst. Ne? Also
ja, absolut.
Jetzt mal Leistungssport.
Genau, also ich glaube, das ist so der Riesenmehrwert, ne, dass man zumindest das auch mitfühlen kann. Viele Momente und viele Situationen, die die Jungs ja auch haben oder Mädels. Wobei, wie gesagt, also ich hätte da, also ich kann sehr gut nachfühlen, dass man vielleicht manchmal dann nicht 100% gibt oder wie auch immer, weil ich einfach das auch nicht so getan habe, sondern einfach sehr viele andere Dinge daneben auch hatte. Deswegen kann ich diesen Part ganz gut nachfühlen. Aber insgesamt ist es sicherlich ein Mehrwert, dass man im Leistungsbereich mal selber das durchlebt hat. Ja, definitiv.
Du bist jetzt ein knappes Jahr, nicht ganz, beim BVB und in Dortmund. Hast, glaube ich, Anfang November 24 hier begonnen und gestartet. Ist, glaube ich, auch kein super großes Geheimnis, wenn wir sagen, wo du vorher gelebt und gearbeitet hast. Du hast gerade selber gesagt, du hast an der Sporhochschule in Köln studiert und dann da auch gearbeitet. Bevor wir gleich nochmal konkreter auf die Zeit vor dem BVB eingehen und dann natürlich auf den BVB selber, was würdest du denn sagen, welche Gemeinsamkeiten haben vielleicht die beiden Clubs konkret, also der FC und der BVB hier, die ja beide, kann man schon sagen, als eher emotional aufgeladene Sportorganisationen und Clubs denken und dann die jeweilige oder für die jeweilige Stadt natürlich auch eine super zentrale Bedeutung haben. Also da gibt es auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Was würdest du dann sagen darüber hinaus? Was hast du vielleicht festgestellt zu dem, was du hier erlebt hast, schon jetzt fast ein Jahr und zu dem, was du in Köln erlebt und durchlebt hast?
Ja, also ich glaube auch, also die beide Vereine sind, glaube ich, Fußball verrückt. Die Fans sind wahnsinnig. Also die sind sowohl hier als auch in Köln wahnsinnig positiv. Also ja, also natürlich ist es hier, und das ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Ich habe das Gefühl, hier ist das, ist der Fußball vielleicht noch mal einen Ticken wichtiger für die Menschen, die hier leben. Das ist so mein Eindruck zumindest. Und es ist sicherlich einfach auch noch mal einen Ticken größer. Ne? Also ich glaube, in Köln haben wir knapp 50.000, die ins Stadion passen. Ich meine, die könnten es auch mit 80 voll machen, haben sie nicht. Aber hier sind es dann über 80.000. Das ist einfach noch mal ein kleiner Unterschied. Aber ich glaube, so von der Emotionalität und von der Tradition, boah, sind beide Vereine Wahnsinn, finde ich. Also ich finde, darf ich sagen, ja, ich finde es schon geil. Also,
das darfst du auf jeden Fall sagen.
Sowas von sagen.
Ich sag auch ganz ehrlich, ich habe auch eine Zeit lang in Köln gearbeitet und der FC hat natürlich auch den riesengroßen Vorteil, dass du in so einer Karnevalsstadt, da spielst du einfach die 12 bekanntesten Karnevalslieder. Genau, ich meine, das ist auch eine Torhymne.
Voll.
Also ist unter meinen Top 3, sage ich ganz ehrlich, wenn das Trömmel steht. Da machst du schon ein bisschen was. Also auch die Hymne, nenne ich jetzt mal die Vereinshymne, die vom Anpfiff gespielt wird, wenn es dann nochmal in die nächste Stufe geht und alle den Schal schwenken, das hat schon was. Also wenn das nicht anfasst, weiß ich jetzt nicht. Der hat den Fußball nie geliebt.
Da freue ich mich schon auf das Auswärtsspiel.
Das ist auch, also man sagt ja leider in Köln, sagt man ja oft, die Stimmung vorm Spiel ist immer die beste. Ändert sich ja jetzt wahrscheinlich wieder. Aber das ist auf jeden Fall so. Das ist schon hoch emotional und das finde ich schon. Also es ist geil einfach, bei beiden Vereinen. Und ich glaube, hier ist es nochmal ein Ticken mehr und die Menschen hier, die sind nochmal ein Ticken mehr verbunden mit dem. So, das ist so mein Eindruck.
Würdest du mir recht geben, in beiden Städten leiten die Menschen auch viel Stolz ab vom Erfolg des Vereins dann?
Total. Ne?
Also wenn der, keine Ahnung, wenn Köln aufsteigt, wenn Köln im Europapokal spielt, dann hat man so das Gefühl, dann fühlt sich Köln auch irgendwie gleich besser.
Ja, totaler Stolz. Und ich glaube, das ist sogar im, das ist nicht sogar in dem Song, ist auch was mit Stolz, ich meine schon. Also das ist definitiv so und wie gesagt, die Leute leben das. Ne? Also in Köln auch manchmal vielleicht ein bisschen over, weil so erfolgreich waren sie in den letzten Jahren ja tatsächlich nicht. Doch, zumindest einmal Europapokal haben wir, als ich da noch gearbeitet habe. Aber ja, das ist schon definitiv so.
Und wenn du dann hier reinfährst, ich weiß nicht, ob du über die B1 manchmal fährst und dann so denkst an so einem, keine Ahnung, herbstlichen Dienstag, hängen trotzdem überall die BVB-Fahnen draußen.
Ja, das ist glaube ich, nochmal der Unterschied. Ne? Also hier, ich finde, wenn du hier durch Dortmund in die Stadt fährst, ist halt einfach alles gebrandet. Ja. Also es ist halt einfach überall schwarz-gelb. Also ob das irgendwelche Wandbilder sind oder wie gesagt Fahnen oder so, das ist krass. Das ist in Köln nicht so stark. Und das meine ich mit, ich glaube, hier ist es nochmal so ein Ticken deeper in der Stadt bei den Menschen. Oder vielleicht hat es auch nochmal einen Ticken größere Bedeutung für die Menschen hier. Das spürt man schon.
Ja, diese schwarz-gelbe Einfärbung, würde ich sie mal nennen, ne? Die übertragen wir dann auch mal ganz gerne ins Ausland, Stichwort London und Wembley und so, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Letzte Frage vielleicht in dem inhaltlichen Blog so ein bisschen, wir haben es gerade angesprochen, Emotionen und ja, die Clubs an sich, in denen du jetzt beide, die du beide jetzt erlebt hast, die existieren ja nicht einfach so, sondern die werden von Menschen gemacht, Menschen unter anderem wie durch dich und auch uns. Stichwort Menschen oder Menschenschlag. Inwiefern hast du vielleicht hier in Dortmund einen etwas anderen oder vielleicht auch nicht Typus von Mensch erlebt oder vorgefunden als im Rheinland? Oder ist das vielleicht gar nicht so? Also ist auch nicht zu viel verraten. Also Christoph hat es gerade verraten. Mhm. Er war schon in Köln und auch in Düsseldorf. Ich habe auch 6 Jahre im Düsseldorfer Exil, nenne ich das immer so ein bisschen, gelebt, gearbeitet, studiert und einiges auch erlebt. Deswegen kennen wir das, glaube ich, alle drei hier am Tisch. Hast du das feststellen können oder eher gar nicht?
Also doch, also natürlich gibt es kleine Unterschiede. Ich finde aber der Unterschied zum Beispiel, wenn wir jetzt davon sprechen, Rheinländer oder Leute aus dem Ruhrpott und wir gehen jetzt mal nach Baden-Württemberg oder Bayern, also ich finde, da siehst du so eine krasse Unterschiedlichkeit. Ne? Ich finde, dass hier ist das eher so minimal. Also die Offenheit in Köln, das stimmt schon. Also das finde ich, es ist auch nicht nur ein Klischee, sondern diese Fröhlichkeit, diese Offenheit, das hat man in Köln schon und das konnte man auch, ich meine, klar, ich habe das studiert, so das konnte man schon auch erleben oder du wirst es vermutlich ja auch so mitbekommen haben. Ja. Ne? Die Stadt ist nicht sonderlich schön. Also jetzt keine,
gut, dass du es gesagt hast.
Keine mega schöne Stadt, aber die hat wirklich, also die hat schon einfach Charme durch diese Menschen, die da noch sind. So. Das, und auch die zugezogen sind, irgendwie kriegen die das mit. Und so. Da kann irgendwie tatsächlich jeder so sein, wie er ist. Es ist jetzt nicht super, super krass hip oder wie auch immer, sondern einfach jeder ist so, wie er ist. Und das ist auch akzeptiert. Und das ist schon, finde ich, was Besonderes in Köln. Und der Karneval, klar, der tut da wahrscheinlich auch noch so einiges dazu. Und ich finde, hier hast du das auch. Du hast auch eine totale Offenheit, aber mit einem Ticken mehr Zurückhaltung. Ich glaube, dass die Leute im Ruhrgebiet wahnsinnig ehrlich auch sind und ich glaube, dass sie dir das auch sehr direkt ins Gesicht sagen. Der Kölner an sich ist vielleicht noch mal so ein bisschen eher um die Ecke oder nett verpackt. Und das ist vielleicht so der Unterschied. Aber ich glaube generell, so Rheinland-Ruhrgebiet, das ist schon so ein Schlag Mensch, der einfach eine gewisse Offenheit hat, Ehrlichkeit. Im Vergleich jetzt, sagen wir mal, vielleicht zu anderen Bundesländern, wo, finde ich, die Unterschiedlichkeit viel größer ist als jetzt so bei uns. Irgendwie ist das ähnlich.
Ja, bin ich absolut dabei. Also ich habe so manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass du hier die Leute nicht so einfach geknackt kriegst. Mhm. Wenn du sie aber geknackt hast, dann können da echt Freundschaften fürs Leben draus
entstehen. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Kann ich voll bestätigen.
Ja, wir haben das so ein kleines bisschen tatsächlich auch in thematische Blöcke unterteilt, so viel zum Thema redaktionelle Vorbereitung und würden uns jetzt langsam zu Punkt 2 begeben, weil du hast schon das gerade schon mal anklingen lassen, so die ganze Zeit in Köln, Spore und was dann danach kam. Erzähl doch mal, auch Kölner Sportinternat und so weiter. Also wie war der Weg bis hierhin?
Genau, ich habe mein Studium beendet. Ich habe Sportwissenschaft, Erziehungswissenschaft, Deutsch und Philosophie auf Lehramt tatsächlich studiert damals. War dann noch länger danach an der SPO angestellt auch und bin dann über einen Kontakt aus meinem Fußballdasein noch quasi zum FC gekommen. Also mein damaliger Trainer, der dann beim FC gearbeitet hat, hat mich dann angehauen. Das Sportinternat wurde damals komplett neu eröffnet, also genau zwischen Sporthochschule und Stadion liegt das, ganz schön, also in diesem ganzen Sportsektor. Und dann habe ich quasi dort als pädagogische Fachkraft angefangen und habe das so ein bisschen mit aufgebaut und bin dann über die Jahre immer wieder in andere Positionen, also dann pädagogische Leitung und dann Internatsleitung irgendwann. Und irgendwie war das total schön, weil ich halt von Anfang an mit dabei war und ich konnte so dieses ganze Konstrukt mit aufbauen. Das hat auch mega viel Spaß gemacht. Also wir hatten am Anfang einfach nichts und mussten das dann konzeptionell auch alles machen und das war total schön.
Wie so ein Startup-Gefühl.
Genau, es gefühlt wie so ein Startup, genau. Ja. Mit ein paar Menschen, die da gewohnt haben oder ein paar Jungs und Mädels. Wir hatten relativ früh schon die Mädels mit dabei. Genau, und das haben wir gemacht und es war halt mega cool irgendwie, weil klar, es gibt ganz viele, die dann auch an der Spur studiert haben. Man hat sich dann da auch wieder getroffen. Auch viele, die beim FC gearbeitet haben, haben tatsächlich auch an der Spur halt studiert. Ja, und man war da in diesem, immer noch quasi irgendwie so in diesem Studiending irgendwie unterwegs, ne? Weil man jeden Tag dahin fährt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist auch ganz schön.
Oh ja.
Da oben, genau. So, und man hatte, oder ich hatte immer das Gefühl, auch krass, ich fahre halt wieder an die Uni. So, ne? Und das war halt echt eine richtig coole Zeit. Genau, und ja, das hat total viel Spaß gemacht, da einfach was mitzuentwickeln und auch das konzeptionell einfach mit aufzuziehen, ja.
Wobei mir die Studierenden von der Spore so ein leichtes Trauma mitgegeben haben. Ist das so? Ja, denn, ja, ich habe nochmal anderthalb Jahre, bevor ich vom BVB abgeworben wurde, habe ich in Köln bei einer Fernsehagentur gearbeitet und habe dann in Lindenthal gewohnt und bin viel im Stadtwald da, auch wo der FC sein Geistbockheim hat, bin ich joggen gewesen. Ja. Und ich halte mich eigentlich für einen ambitionierten Läufer. Aber wenn du da morgens vor der Arbeit da unterwegs bist und dann kommen diese Spore-Leute mit
dir die Grenzen aufgezeigt.
Vierer Schnitt dann da an und du denkst, das sind sicher Intervallläufe. Nee, das sind keine Intervallläufe. Also das sind schon echt Maschinen. Also
ja, das stimmt. Wobei du hast natürlich da ja auch den Olympiastützpunkt, darfst du nicht vergessen, vielleicht waren da ja auch ein paar von den Olympioniken vielleicht.
Danke, das hilft mir jetzt.
Vielleicht waren es auf jeden Fall welche.
Das hilft meiner Seele.
Ich glaube auch. Ja.
Das waren auf jeden Fall die und keine anderen. Ja,
genau. Sehr gut. Danke dafür.
Auf jeden Fall. Du hast es gerade auch schon so ein bisschen angerissen, vielleicht wichtig zu unterscheiden. Ne? Das Sportinternat war jetzt nicht explizit Fußballinternat. Ne? Vielleicht auch ganz wichtig, nochmal hier festzuhalten. Und das fand ich in der Vorbereitung auch wiederum besonders spannend, weil ich habe dann lesen können, es gab Eishockeyspieler, Jugendliche, es gab genauso olympische oder Olympioniken oder ne, mit aus olympischen Sportarten Jugendliche, total unterschiedlicher Couleur, dann Jungs und Mädels, die du betreuen durftest. Was hat dich denn damals vielleicht daran gereizt, überhaupt damit anzufangen, mit jungen Sportlerinnen und Sportlern zu arbeiten? Und dann Stichwort Lebenskompetenz, ganz großes, wichtiges Wort bei dir in deinem beruflichen Werdegang, mit denen dann auch unter anderem daran zu arbeiten und das weiterzuentwickeln.
Also letztlich war es tatsächlich schon immer so, dass die Arbeit mit Menschen oder einfach mit Menschen unterwegs zu sein, mir total viel Spaß gemacht hat. Ich habe mit 13 oder 14, glaube ich, angefangen, so in diesem ganzen erlebnispädagogischen Bereich zu arbeiten, war dann über Jahre immer in Spanien und wir haben so Jugendgruppen betreut bei Mountainbiken, Klettern, Canyoning, erlebnispädagogische Sachen. Das habe ich tatsächlich, ja, da war ich 14, da habe ich das angefangen. Genau, und dann war für mich relativ schnell klar, ich will auf jeden Fall mit jungen Menschen arbeiten, deswegen auch mein Lernstudium und Sport war für mich auch klar und dann halt dieser pädagogische Part. Das heißt, das hat mich schon immer begleitet und klar, Fußball lag dann auch ein Ticken nah, weil ich das natürlich irgendwie selber aus dieser Sportart kam und das hat sich dann alles so ergeben und das war, glaube ich, dann so meine Triebfeder, dass das so entstanden ist, weil das einfach mein Interesse war schon ganz früh. Und das ist es nach wie vor. Also einfach die Arbeit mit Menschen, mit jungen Menschen, das ist halt total spannend. Es macht unglaublich viel Spaß.
Wir waren auch mal so frei und haben Lebenskompetenz als Begriff auch einfach mal in Persönlichkeitsentwicklung übersetzt. Vielleicht für die Menschen, die jetzt zuhören und nicht im ersten Impuls direkt was mit Lebenskompetenz anfangen können. Persönlichkeitsentwicklung natürlich auch hier im NLZ ganz wichtig, aber vielleicht nochmal mit Blick auf was du damals schon begonnen hast, beruflich zu tun. Gab es bei dir irgendeinen speziellen, konkreten Moment, bei dem du vielleicht auch selber bei dir persönlich gemerkt hast, okay, das, was ich jetzt beruflich mache, das bringt mich auch selber persönlich weiter. Also ich entwickle nicht nur die anderen jungen Sportlerinnen und Sportler, sondern irgendwie im Prozess dabei auch mich selbst.
Ja, tatsächlich war über die Jahre, ich meine, man macht ja dann viele Weiterbildungen und Fortbildungen und wie auch immer. Und ich habe mich dann irgendwann sehr stark für das systemische Arbeiten interessiert, habe da auch eine sehr große Weiterbildung gemacht. Und das war schon für mich auch nochmal so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, krass, da kann ich persönlich auch wahnsinnig viel von mitnehmen. Also dieses systemische Arbeiten, das macht es jetzt wahnsinnig kompliziert, wenn ich das erkläre. Aber vielleicht nur so im Kleinen, dass es am Ende darum geht, dass wir uns bei allen immer die unterschiedlichen Systeme angucken. Also wenn ich jetzt mit Jugendlichen arbeite oder mit den Jungs oder Mädels arbeite, dann wirken einfach ganz viele Systeme auf diesen Menschen ein. Ne? Ob es dann die Schule ist, die Familie, ob dieses System Fußball. Und das immer im Blick zu halten und auch immer die Perspektiven mitzunehmen, das ist so das, nicht das Einzige, aber auch ein wichtiges Thema in der Systemik. Und dass es letztlich darum geht, dass nicht ich den Jungs oder Mädels meinen Weg aufdrücke und sage, pass mal auf, das sind meine Erfahrungen, deswegen mach das mal so und so, sondern dass ich sie dahin bringe, dass ich sie begleite und sie eher dahin bringe, dass sie eben ihren eigenen Weg gehen. Und das sind so Schlüsselthemen, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu machen. Mhm. Wo ich dann einfach in dieser Weiterbildung auch wahnsinnig viel, dann da macht man ganz, ganz viel für sich. Ne? Es geht um Aufstellungsthemen und so weiter. Das ist manchmal auch schon sehr deep und vielleicht manchmal auch so ein bisschen, wo man denkt, oh, was ist das jetzt? Aber ja, man denkt halt viel über sich nach und das war schon total spannend. Und das war für mich, ja, vielleicht, was du gerade gefragt hast, auch nochmal so ein, für meine persönliche Entwicklung total gut. Und das ist am Ende, geht es um eine Haltung, die man einnimmt und zwar in aller Konsequenz. Und wenn man das macht, dann finde ich das in der Arbeit mit Jugendlichen wahnsinnig gewinnbringend.
Ja. Boah, weil du gerade so Haltung so aussprichst, lässt sich das irgendwie zusammenfassen? Was ist das für eine Haltung?
Ja, am Ende geht es, also es geht gerade beim systemischen Arbeiten und wenn wir jetzt konkret in der Pädagogik auch machen, es geht sehr viel um Fragestellungen, also richtige Fragetechniken und es geht eben genau um diese Haltung, dass ich diese Perspektiven mit reinnehme, also dass ich nicht verurteile. Ne? Mhm. Und es geht immer um eine Lösungsorientierung, also es geht immer um was Positives und nie um ein Problem, sondern immer eigentlich um die Lösung. Mhm. Und das ist so eine Haltung und am Ende auch um das Begleiten, ne? Also dass man eben nicht jemandem was überstülpt und sagt, pass auf, das ist jetzt das Richtige für dich und das machen wir jetzt mal so, sondern dass es einfach was Begleitendes ist. Und ja, das ist dann eine Haltung, die man einnimmt, einem Menschen gegenüber und eben vor allem einfach nicht dieses Urteilen oder Verurteilen. Ne? Also weiß ich nicht, als Beispiel vielleicht, wenn wir jetzt hier die Jungs haben oder die Mädels und da sind irgendwelche Themen, dass sie vielleicht mal auch eine Grenze überschreiten oder einen Weg gehen, wo man jetzt den ersten Impuls hat und sagt, ach du Scheiße, das geht nicht, müssen wir sanktionieren. Dann, wenn wir systemisch drauf gucken, würde man sich angucken und sagen, okay, Moment mal, aber warum ist er vielleicht an diesem Punkt? Und jetzt lass uns mal eben gucken, war vielleicht in der Schule was? Was ist bei ihm gerade im Elternhaus los? Dass man die Perspektiven ranholt. Und dann kann man natürlich irgendwann auch ein Urteil fällen und eventuell vielleicht auch sanktionieren, weil es dann nötig ist. Aber das erstmal zu holen und nicht diesen ersten Impuls zu nehmen, ja, okay, alles klar, das müssen wir jetzt sanktionieren. Das ist am Ende, macht es das so ein bisschen das Arbeiten aus, um das jetzt sehr vereinfacht darzustellen. Und das finde ich extrem, also hat mir extrem geholfen und es macht total Sinn.
Wir sind jetzt im Grunde genommen schon im nächsten Block eigentlich relativ easy schon drin, weil du redest ja gerade schon über deine Arbeit hier ganz konkret beim BVB. Jetzt weiß ich, warum ich hier gelandet bin, weil ich bin einfach Fan seit Ewigkeiten. Was hat dich dazu bewogen, von Köln nach Dortmund zu gehen?
Ja, also es waren sicherlich so ein paar unterschiedliche Sachen. Ich glaube, letztendlich kann man vielleicht sagen, dass ich irgendwie an einem Punkt war, wo ich einfach auch was anderes nochmal machen wollte. Also das waren unterschiedliche Dinge, die dazu geführt haben, die ich gar nicht so tief ausführen will, aber genau, letztlich war es, glaube ich, so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist nochmal so der Punkt, ich hab richtig Bock drauf, ich habe Bock nochmal was anderes zu machen, in einem anderen Kontext, mit anderen Menschen und vielleicht, und das war ja auch so ein bisschen das Spannende, die Stelle, da auch nochmal sowas aufzubauen, ne? Also jetzt das dann wirklich zu füllen mit Inhalten, diese Stelle, die ja auch neu geschaffen wurde, das finde ich super spannend und da hatte ich mega Bock drauf und BVB ist ja, einfach natürlich auch ein geiler Verein, ne? Also ich bin jetzt nicht so ein klassischer Fan irgendwie, also ist auch nicht vom FC, also ne, so ein, aber trotzdem ein super emotionaler, geiler Verein. Also deswegen, ja, war das für mich dann irgendwie relativ schnell klar, dass ich dachte, ja, cool, habe ich Bock drauf.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, neu geschaffene Stelle. Und tatsächlich haben wir erfahren im Vorgespräch, dass Borussia Dortmund sogar die erste oder der erste Bundesligist war, der gesagt hat, wir schaffen so eine Stelle im Übergangsbereich. Inwiefern wundert dich das? Du hast erzählt, die Bayern haben jetzt nachgezogen. Mhm. Glaubst du, dass die anderen das auch machen werden? Und wie ordnest du das ein, dass das bislang hier in Deutschland ja offensichtlich dann noch nicht so gesehen wurde, bislang die Notwendigkeit?
Ich sag mal, jetzt explizit in diesem pädagogischen Bereich. Ich glaube, es gibt bei vielen Vereinen Stellen, ob es jetzt Top-Talente-Trainer sind oder wie auch immer, die schon in diesem Übergangsbereich auch arbeiten. Mhm. Aber gezielt jetzt in diesem, ich sag mal, pädagogischen oder Lebenskompetenzbereich, Persönlichkeitsentwicklungsbereich gibt es das so nicht. Also wir haben tatsächlich ein großes Netzwerk, wo wir uns immer austauschen, auch unter den Pädagogen von den unterschiedlichen NLZs. Und die letzte Tagung, die wir in München hatten, da habe ich das auch nochmal vorgestellt. Und da war schon auch die Rückmeldung, ey, das brauchen wir auch. So, das ist eine wahnsinnig wichtige Stelle und das macht total Sinn. Ich glaube, dass das viele vielleicht einfach gar nicht so richtig auf dem Schirm haben tatsächlich. Ne? Also gar nicht irgendwie bewusst, unbewusst, sondern dass es gar nicht so Thema ist, weil, das wissen wir ja auch alle, man ist so in dem Alltag und jeder hat so seine Bereiche und wie auch immer. Und dann kommt es manchmal gar nicht dazu, dass man sagt, naja gut, aber es wäre eigentlich ganz gut, man hätte da jetzt auch noch irgendjemand, der sich darum kümmert. Ich glaube, das ist so ein bisschen dem geschuldet. Letztendlich ist es halt ein total sensibler Bereich, weil die Jungs natürlich, sagen wir mal, die kommen aus dem Jugendhaus raus, man sind dann 18 volljährig, natürlich sind sie das nicht. Also ja, sie sind volljährig rechtlich, aber sie sind teilweise eben noch nicht so richtig fähig, das eigene Leben so komplett in die Hand zu nehmen. Und das ist ja eigentlich dann genau dieser entscheidende Punkt oder entscheidende Teil, dass man dann aber von ihnen erwartet, okay, jetzt müssen sie dann eigentlich bei den Profis oder U23 echt performen. So. Und ja, das funktioniert nicht immer. Also natürlich gibt es auch die Beispiele, wo das super gut funktioniert, die wahnsinnig weit entwickelt sind und wo das dann klappt. Aber du hast eben auch viele, bei denen es eben nicht so ist. Und deswegen ist das wahnsinnig sinnvoll, glaube ich, in dem Bereich einfach da noch, unabhängig jetzt von mir, aber so ein Empowerment zu haben. Ne? Und das würde ich tatsächlich allen Vereinen wünschen, dass man da Stellen schafft, um in dem Bereich dann vielleicht dann auch noch erfolgreicher zu werden.
Ich glaube, also wenn wir uns alle auch zurückerinnern, es fällt ja nicht jedem und jeder einfach, wenn du, sagen wir mal, 18, 19 bist, die meisten sagen dann, ja, mein Gott, dann, gut, ich musste sogar noch Zivildienst machen, aber die anderen sagen dann, ja, dann fange ich eine Ausbildung an oder gehe vielleicht erstmal studieren und gucke mir das alles an. Und hier, du hast es schon gesagt, ist es nicht nur so, dass du auf einem Präsentierteller bist, dass sich dir plötzlich eine große Chance bietet, gleichzeitig aber auch ein extrem enger Flaschenhals dahin. Mhm. Und dann kommen noch von außen alle möglichen Player, ich nenne es jetzt mal die Eltern, der Berater, Freunde, dein Heimatdorf vielleicht sogar, das denkt, boah, der spielt bei Borussia Dortmund. Und dann willst du ja auch irgendwie liefern für alle so, ne?
Genau, und du bist am Ende des Tages ja auch so ein Stück weit sozialisiert in dem System, ne? Das heißt, an der einen oder anderen Stelle wurden dir auch schon Dinge abgenommen, wo du vielleicht dann diesen Ticken Selbstständigkeit, den jetzt andere Jugendliche vielleicht noch einen Ticken mehr haben, vielleicht auch gar nicht hast. Und auf einmal heißt es dann, okay, pass auf, jetzt Wohnung und dann musst du gucken irgendwie, wie kommst du zum Training, was machst du mit deinem Essen, ja, oder die ganz einfachsten Sachen, du musst dich irgendwo anmelden beim Amt, du brauchst Strom, du brauchst Wasser und so weiter. Und das ist total verständlich, dass sie das natürlich nicht wissen. Und dann sind sie vielleicht vorher schon 4 Jahre im Jugendhaus gewesen, das heißt auch nicht im Elternhaus, ne? Ja, und auf einmal, zack, kommst du in diese Welt. Und das funktioniert bei vielen einfach noch nicht so richtig. Dann sind natürlich immer die Eltern auch im Hintergrund, die dann sicherlich auch unterstützen, aber die dann ja auch nicht immer vor Ort sind. Ich meine, wir haben nun mal auch viele Spieler, die einfach von weiter weg kommen.
Ja,
ja, und dann geht es halt um einfache Dinge auch. Und das sind dann ganz lebenspraktische Dinge. Ne? Also jetzt suchen wir erstmal eine Wohnung. Genau, und wo willst du überhaupt hin? Und was ist denn da? Und ja, welches Viertel überhaupt? Also total einfache, banale Fragen, aber die irgendwie, wo vielleicht verständlicherweise natürlich viele andere sich nicht drum kümmern. Warum sollte sich ein Trainer darum kümmern? Das geht auch gar nicht, ne? Aber wo es, glaube ich, einfach wichtig ist, dass dann Leute da sind, die es tun. Zumindest begleiten. Ja.
Total spannend und du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich was Falsches sage, aber dein Schwerpunkt ist ja auch tatsächlich konkret Integration und Verselbstständigung. Kannst du für die Leute, die auch zuhören, vielleicht auch da jetzt nicht direkt konkret wissen, was bedeutet das überhaupt in dem Kontext NLZ und Übergangsbereich und so weiter und so fort? Vielleicht gibt es da für dich eine klare Abgrenzung, okay, das konkret gehört jetzt zu meinen täglichen Aufgaben und das vielleicht auch eben nicht. So wie du das gerade beim Beispiel Trainer gemacht hast, klar ist der Trainer jetzt nicht dafür mitverantwortlich mit Spieler XY, wir gehen jetzt auf Wohnungssuche. Bei dir ist das vielleicht anders. Kannst du da so eine klare Abgrenzung treffen?
Also ich finde klare Abgrenzungen am Ende nicht, weil, also letztlich mache ich ja, also Vor allem ist es mir ein Anliegen, mit den Jungs und Mädels Projekte und Workshops zu machen, auch im bildungspolitischen Bereich oder gesellschaftlichen Bereich, wo wir einfach ganz viele Themen, wo wir sie in ganz vielen Themen empowern wollen. Ne? Und da geht es dann auch um Persönlichkeitsentwicklung. Darüber hinaus ist es aber ganz klar, dass, oder bei uns auch hier im Team, so die Absprache, wenn die aus dem Jugendhaus kommen, dann gehe ich quasi im zweiten Halbjahr schon mit rein, um einfach so ein bisschen Beziehungsaufbau zu haben, die Jungs kennenzulernen und fange dann an, mit denen zu schauen, okay, wie sieht's aus mit Wohnungen, ne? Wo willst du hin? Und das dann vielleicht auch erstmal zu erarbeiten. Ne? Also wir hatten letztes Jahr einfach Workshops, wo wir erarbeitet haben, was bedeutet das, unabhängig zu sein und selbstständig sein zu müssen? Was gehört denn alles dazu? Und so fange ich dann langsam an, bis wir es dann ins Konkrete machen. Okay, welche Wohnung soll es sein? Wo willst du hin? Also ich hatte jetzt einen Spieler, der wollte erst an Phoenixsee. Dann haben wir da auch mal ein bisschen länger drüber gesprochen, einfach mal ein bisschen eruiert. Okay, macht das überhaupt Sinn? Du bist 18, du musst vielleicht ein bisschen ins Leben. Und vielleicht überlegen wir mal, ob es noch andere coole Viertel gibt, wo das vielleicht mehr oder dir das mehr gibt. Und genau, das hat er dann auch cool angenommen und ist jetzt am Kreuzviertel gelandet, wo dann tatsächlich auch ein bisschen los ist. Und diese Dinge, genau, und dann bin ich, um das jetzt mal als Beispiel vielleicht zu nehmen, ich bin da mit ihm los und dann hatte er diese Wohnung, dann mussten wir gucken, okay, was passiert jetzt? Ja, dann müssen wir jetzt mal zu Ikea. Und dann waren wir irgendwie gefühlt fünf Tage bei Ikea. Am Rieseneinkauf gemacht und das ist halt auch mega cool und ich mag das halt auch total, also selber total gerne dann zu sehen, wie die Jungs das dann irgendwann mal so aufnehmen, ne? Was heißt das überhaupt? Also dann sind die das erste Mal eigentlich in so einem Ikea und das dann mal zu checken, ja krass, okay, ich brauche noch das und das und dann haben wir da irgendwie mega viele Wagen, hatten wir dann nachher voll, sind da raus, aber es war für ihn halt auch ein geiles Erlebnis, ne? Ja. Und dann lief dann auch alles schief, weil das lief dann mit seiner Karte dann nicht, wir konnten dann nicht bezahlen. Dann habe ich gesagt, okay, dann musst du jetzt bei der Bank anrufen, was sollen wir machen? Wir müssen ja irgendwie bezahlen. Und dann war das noch so mega Chaos. Aber also diese Erfahrungen, die total simpel sind und die wir hunderttausendfach gemacht haben, die machen die dann halt zum ersten Mal und da begleite ich sie bei. Und das macht Spaß und das ist aber auch cool, weil man merkt, dass sie davon dann auch was mitnehmen. Ne? Also, dass sie dann checken, okay, krass, ja. So läuft das halt. Das funktioniert halt nicht, dass ich da irgendjemand anrufe und der bringt mir das dann alles, sondern muss schon ein paar Dinge selber in die Hand nehmen. Und das ist so ein bisschen der Job, deswegen kann ich gar nicht sagen, was halt ansteht, so das mache ich auch und das finde ich auch gut.
Ja. Es ist ja jetzt gerade, würde ich behaupten oder die These aufstellen, dass im Fall von uns, vom BVB, Borussia Dortmund, das NLZ vielleicht nochmal vor allem in der Öffentlichkeit medial noch ein bisschen mehr vielleicht im Rampenlicht steht, als jetzt vielleicht NLZs oder Jugendhäuser anderer Fußball-Bundesligisten. Und man könnte dann ja meinen, so wie du es gerade ein bisschen beschrieben hast, dass dann 15-, 16-, 17-, 18-Jährige sowieso schon dann auf der einen Seite schon aufgrund ihres Talents, aufgrund vielleicht auch ihrer vielversprechenden Perspektive, was den Fußballplatz betrifft, schon so in der Öffentlichkeit stehen und diesen Erfolgsdruck, so würde ich ihn mal beschreiben, schon verspüren und damit umgehen können auf der einen Seite, aber dieses realere Leben, sage ich jetzt mal, dieser Alltag, den wir alle kennen, aber die Jungs dann auf der anderen Seite so gar nicht kennen und in diesen Dingen vielleicht dann etwas unbedarfter sind. Das ist ja so ein bisschen diese Parallelität der Dinge. Und könntest du dann vielleicht beschreiben, inwiefern diese Jungs dann in einigen dieser Bereiche, einen hast du gerade schon beschrieben, vielleicht schon viel, viel weiter sind als Gleichaltrige, mit denen wir auf der Schule waren damals und das so vergleichen könnten und in welchen Bereichen dann vielleicht eher so ein bisschen noch Aufhol- und Lernbedarf und Entwicklungsbedarf haben, wie eben einfach mal zu Ikea fahren und so Haushalt einrichten.
Also ich muss tatsächlich feststellen, dass ich das generell finde, dass, also bei mir ist es so, dass ich die ja gar nicht so sehr als Fußballer sehe, sondern erstmal so als Menschen. Ne? Also der Fußball ist da so ein bisschen ausgeklammert und mir ist es auch immer wichtig, wenn ich mit denen arbeite, dass wir das so ein Stück weit auch da rausnehmen, weil die natürlich unglaublich beeinflusst sind von so vielen Menschen, ob das Berater sind, und noch ein Berater und die Familie und so, das ist ja auch alles wichtig und richtig, aber es ist so viel, dass ich glaube, dass generell ist die Unterschiedlichkeit gar nicht so wahnsinnig groß zu anderen Jugendlichen, sondern ich glaube einfach diese Bubble und dieser Einfluss, der von außen kommt, damit umzugehen, das ist für die eine Riesenherausforderung, weil ich glaube von der Entwicklung und so, gerade durch Sport und durch Fußball, die sind ja sehr sozial auch, ne, und lernen das ja auch schon früh in so einer Gemeinschaft.
Ja.
Ich glaube einfach, dass die wirkliche Unterschiedlichkeit bei den Jugendlichen keine große ist, sondern dass einfach dieser Einfluss, mit denen die strugglen müssen, das ist das Problem. Und da muss man sie, also da muss man ihnen das Gefühl geben und einen Raum geben, dass sie an der einen oder anderen Stelle wirklich auch mal loslassen können. Weil ich glaube, die sind immer getrieben von ganz vielem, dass sie da nicht was Falsches und da nicht, weil das könnte ja ein Türöffner sein. Und wenn ich das jetzt hier noch falsch mache, so, und das ist, glaube ich, das große Problem. Ich glaube, für uns und die Arbeit, die wir hier machen, ist es extrem wichtig, dass wir denen Räume geben, wo sie genau mal loslassen können und wo wir sie rausholen eben aus diesem System. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, von der Entwicklung her und von ganz vielen anderen Skills unterscheiden die sich nicht groß zu anderen Jugendlichen, sondern das ist einfach diese Bubble und dieses System, was das mit denen macht. Da können die natürlich am Ende ja auch relativ wenig dafür, sondern da sind die halt reingeschossen, ne?
Hast du damit verbunden für dich selbst, du bist jetzt fast ein Jahr hier, machst den Job mehr oder weniger in der Art und Weise, ja, aber auch schon viel, viel länger, wie du gerade beschrieben hast, du für dich selber mittlerweile schon eine Definition von beruflichem Erfolg definiert? Also hat sich deine Definition, wenn es die jetzt vorher gab, vielleicht auch mit der Zeit auch irgendwie verändert? Also wie hast du das Gefühl, hast du einen beruflich erfolgreichen Tag hinter dich gebracht? Wenn das vielleicht auch ein bisschen bescheuert klingt, aber...
Genau. Also ich habe das immer, wenn ich mit denen arbeite und wir in unterschiedlichen Kontexten, ob Workshops oder Projekte oder wie auch immer, wenn ich am Ende das Gefühl habe, irgendwie die nehmen davon was mit und geben dann auch die Rückmeldung, hey, das war irgendwie cool, das war zwar vielleicht mal ein bisschen strange, weil wir machen auch so ein paar Sachen, die so ein bisschen anders sind und trotzdem war es cool, dann ist das für mich Erfolg. Oder wenn ich das Gefühl habe, dass, und jetzt habe ich ja schon auch irgendwie viele am Ende begleitet, auch so in den Karrieren, die dann jetzt vielleicht auch Bundesligaspieler sind, wenn die sich dann irgendwann einfach nochmal melden und man so das Gefühl hat, ey, die kommen nochmal. Das ist für mich so, wenn ich jetzt von Bestätigung sprechen kann oder das freut mich dann, ne? Mhm. Genau, und das ist vielleicht so ein bisschen der Erfolg. Also wenn ich das Gefühl habe einfach, dass die was mitnehmen von dem, was wir denen mitgeben wollen oder was ich denen mitgeben will. Und genau, das, wenn man das spürt, dann ist das cool. Dann macht das Sinn und dann habe ich so das Gefühl, okay, da ist man auf einem guten Weg auch mit den Projekten oder das, was wir denen da bereitstellen. Ne? Ich meine, es funktioniert ja auch nicht immer alles. Es gibt ja auch Dinge, die sind vielleicht nicht so richtig cool. Und da muss man sich dann auch selbst reflektieren und sagen, okay, macht vielleicht nicht so Sinn, müssen wir was anderes machen. Aber wenn so eine ehrliche Rückmeldung kommt, dann ist das für mich erfolgreich. Und am Ende, klar, wenn man das Gefühl hat, dass die natürlich dann irgendwann es auch schaffen, egal wo, und das ist ja dann auch nicht immer unbedingt vielleicht hier oder damals beim FC, sondern dann auch in anderen Vereinen, dann freut man sich einfach total, dass man vielleicht so einen ganz kleinen Teil damit dazu beigetragen hat, dass sie diesen Weg gegangen sind, so am Ende.
Wir dürfen das, glaube ich, hier auch alle ganz offen am Tisch zugeben, dass wir uns alle drei gefreut haben, dass Philippe Manet in Essen sein Debüt gefeiert hat und dass das auch ein gutes Debüt war.
Total, ja, genau. Ja.
Mach weiter so, Junge. Ja. So, ein Disclaimer muss ich hier noch kurz sagen, weil sonst müssen wir hier bald einen Werbejingle reinhauen. Man kann Möbel auch bei anderen Möbelhäusern als bei IKEA kaufen. Nein, alles gut. Eine Sache noch vielleicht, um nochmal bei einer Geschichte etwas mehr ins Detail zu gehen. Ich habe zum Beispiel in der letzten Saison eine dreiteilige Podcast-Serie im Jugendhaus gemacht mit drei Spielern aus der U15, 17 und 19, also Aaron Held, Marwan, Ovi Mirzan und Till Burkhardt. Will da jetzt auch, ihr könnt euch die sind natürlich nach wie vor da, die könnt ihr euch sehr gerne anhören. Aber wo machst du dann, weil du sagst Übergangsbereich, wo ist für dich die Grenze? Also ist es dann de facto nur die U19 und die U23? Und sind es dann alle? Oder wo sagst du, das ist ein Kandidat für mich und das ist kein Kandidat für mich?
Genau, das ist tatsächlich was wir hier im kompletten Team besprechen. Also welche Jungs betrifft es dann wirklich? Und die sollen dann auch in die Betreuung. Ich meine, man muss sich ja auch vorstellen, das ist ja auch nicht, also wenn man dann so 20 Jungs hat in der Betreuung, das geht schon gar nicht. Ne? Das wird dann schwierig. Aber das ist was quasi im Team besprochen wird. Also es geht ja am Ende darum, ne, wer findet bei Lizenz statt, wer findet im Profiteam statt, wer soll dort auch stattfinden. Und genau die Jungs betrifft es dann auch. Also wo dann diese Perspektive ist und wo dieser Übergang quasi geschaffen werden soll, auch in den Lizenzbereich. Das sind die Jungs.
Und da jetzt einfach, um das nochmal zu erläutern und zu verstehen, weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, ich kenne es ja auch aus meinem Freundesbereich, der sagt dann so, ja, die sollen sich nicht so anstellen, ganz ehrlich, die sind 19, die können schon eine dicke Karre fahren, denen wird alles hinterhergetragen, so schlimm wird es schon nicht sein, bei Borussia Dortmund Jugendspieler zu sein. Und das ist es ja auch nicht, es ist nicht schlimm, ist sehr, sehr schön, bei Borussia Dortmund zu spielen, aber das habe ich auch, wie gesagt, beim letzten Mal bei dieser Podcast-Reihe gemerkt, so viele Menschen setzen so viel Hoffnung in dich und du selber setzt ja auch, du erkennst ja, hier bietet sich mir gerade eine Riesenchance. Total. Aber eigentlich, da geht die Tür nur einen kleinen Spalt auf. Wenn wir alle Nachwuchsleistungszentren in Deutschland zusammennehmen und nur mal die Zahl überschlagen, die jedes Jahr an guten, talentierten Spielern herausbringen, das geht ja schon rein numerisch gar nicht, dass die in den drei deutschen Profiligen alle spielen könnten. Ja. Das heißt, die Chance ist eigentlich winzig, winzig klein.
Genau.
So, und dementsprechend, nur um das jetzt nochmal zu vertiefen, glaube ich einfach auch, dass sowas extremst wichtig ist, weil du in einer Lebenssituation, wo andere eine Ausbildung anfangen, wo andere sich über ihr Studium Sorgen machen, trainierst du plötzlich mit Felix Metscher, mit Marcel Sabitzer, mit Serhou Guirassy und fragst dich in der Kabine, boah, bin ich eigentlich gut genug? Kann ich das
absolut,
hier wirklich?
Absolut. Und ich glaube, das ist nämlich genau dann auch dieser Punkt. Die sind einfach teilweise echt noch jung. Also wir dürfen das nicht vergessen. Und die sind natürlich in ihrer Entwicklung und in den Erfahrungen, die sie gemacht haben bis dahin, da fehlt einfach noch was. Ne? Also da muss man sie unterstützen. Natürlich, gibt ihr vollkommen recht, die sind auch absolut privilegiert. Ne? Also da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das wissen die auch. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, was immer so dieser Mensch dahinter, ne? Also die Bewertung, man sieht dann immer dieses Oberfläche der Spieler und das macht er vielleicht da und vielleicht macht er da mal was falsch und so weiter. Das stimmt auch alles, aber die sind auch einfach noch jung. Und am Ende des Tages gehört das ja auch zu Aufwachsen und Entwicklung dazu, dass du eigentlich mal, sage ich das mal, Scheiße baust, dass du mal Grenzen überschreitest. Und das ist aber in dem System ja eigentlich schwierig. Also du darfst es ja eigentlich nicht als junger Mensch. Ne? Was machen junge Leute irgendwann? Klar, du gehst dann das erste Mal irgendwie feiern, dann fließt vielleicht das erste Mal Alkohol, wie auch immer. Und das gehört irgendwie zum Aufwachsen dazu. Und in dem System ist das aber alles schwierig. Und mit all diesen Dingen müssen die ja auch klarkommen. So, und das, finde ich, darf man nie vergessen. Und das muss man sich zumindest auch angucken. Neben dem, dass sie natürlich privilegiert sind und klar dann auch Verträge haben. Und das wissen wir ja alle. Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter, definitiv. Und dass der Verzicht, den die auch haben und dieses schon anders auch aufwachsen und sozialisiert werden, das darf man nicht außer Acht lassen. Und der Fall, wenn du es dann am Ende ja nicht schaffst und das ist am Ende auch die Mehrheit, der ist dann schon, kann auch schon ziemlich groß sein. Und ich finde, da stehen wir in der Verantwortung und deswegen mag ich den Job auch so gerne, genau bei den Jungs natürlich auch zu unterstützen. Ne? Also jetzt mal unabhängig von meiner Stelle, aber gerade in dem pädagogisch-psychologischen Bereich einfach das auch abzudecken und dahinter zu schauen und wir als Verein auch in dieser Verantwortung, das tun wir ja auch und das schon seit Jahren ja auch mit super coolen Projekten und Bildungsangeboten, da einfach zu gucken, okay, klar, wir haben auch eine Verantwortung für die, die es einfach nicht packen, sondern die dann Schule machen und dann ins Leben gehen. Und das sehe ich schon auch so. Muss man nicht überbewerten, aber die Verantwortung sehe ich als Verein schon.
Ja. Ich darf vielleicht auch verraten, wir werden eine Folge von dieser Sonderreihe Flutlicht und Flipcharts tatsächlich mit einem Ex-Spieler von Borussia Dortmund machen. Passt jetzt hier nicht vielleicht genau ins Konzept, aber der ist aus einem gewichtigen Grund, wo es mit der Profikarriere nicht geklappt hat, der aber heute hier arbeitet. In einer, finde ich, auch richtig coolen Position. Also könnt ihr euch auch drauf freuen. Der Podcast kommt alle zwei Wochen. Also bald könnt ihr dann auch diese Folge hören. Eine Sache noch, auf die ich zurückkommen wollte, die du am Anfang gesagt hast, ich habe kein TikTok. Und ich arbeite ja jetzt ja bei BVB-TV, nebenan ist die Social-Media-Redaktion und ich weiß, dass der eine oder andere auch schon mal rübergeht und den Jungs ein bisschen was über Social-Media erzählt. Weil da muss man natürlich auch sagen, dass wir jetzt, keine Ahnung, haben vielleicht unser Instagram Account auf privat gesetzt und haben vielleicht ein paar hundert Follower. Mhm. Wenn du aber plötzlich an die Profimannschaft von Borussia Dortmund anklopfst, dann hast du halt bei einem öffentlichen Konto hast du schnell 4-, 5-, 6-fach Follower. Ja. Dann sind wir bei 10K, keine Ahnung. Mhm. Und einer riesen Aufmerksamkeit. Inwiefern ist das bei dir oder bei euch im Team auch ein Thema? Weil natürlich die Frage ist, wie präsentierst du dich da? Wie viel gibst du von dir preis? Und was machst du auch mit dem Feedback, was du kriegst, weil das ist, das kann ja auch sehr hart sein. Wir alle wissen, der Mensch ist so gestrickt, wenn du 100 Kommentare kriegst und 99 sind positiv, der eine, der unter die Haut geht, ist der eine negative.
Ja. Ja. Also, das ist natürlich ein Riesenthema, also Social Media im Allgemeinen, Digitalisierung, das ist auch in unserem Bereich wahnsinnig herausfordernd und das sind genau das sind Themen, die man eigentlich mit denen am besten in einem Einzelkontext auch bearbeitet. Also natürlich gibt es diese Workshops, die ich auch wichtig finde, wo dann einfach aufgeklärt wird, auch über rechtliche Dinge. Aber ich glaube, wenn es so ein bisschen tiefer wird, ist das in dem Einzelkontext wahnsinnig gut, diese Dinge einfach zu besprechen, ne? In einem lockeren Gespräch einfach mal drüber zu sprechen, hey, was macht denn das mit dir und was passiert da und weißt du, was da abgeht und so weiter. Und das ist was ich persönlich mit denen ganz vielen Einzelgesprächen mache und auch aufarbeite. Und das ist ein Riesenteil mittlerweile der pädagogischen Arbeit, gar keine Frage. Also diese ganzen medienpädagogischen Themen, das haben ja nicht nur wir, sondern auch an den Schulen, das ist natürlich Wahnsinn, also wie wir dem irgendwie begegnen, das ist schon herausfordernd, auch für uns. Ja, also man kann es natürlich cool nutzen auch, ne, auch in der täglichen Arbeit. Aber ich glaube, dass wie sie geflutet werden mit Informationen, das ist schon Wahnsinn, ja. Und das dann zu filtern, das ist, glaube ich, allgemein, ob für Eltern, Pädagogen, das ist unfassbar herausfordernd. Ja. Geht, glaube ich, tatsächlich nur über wirklich eine Beziehungsebene und dann im Einzelkontext da auch gut drüber zu reden, ja.
Total. Und letzte Frage vielleicht noch in dem inhaltlichen Block, bevor wir dann wirklich zum letzten inhaltlichen Block kommen. Geiler Club und Verein hast du anfangs uns als BVB betitelt, sozusagen, bei deiner Entscheidung hier rüber zu kommen, unter anderem. Für was steht denn Borussia Dortmund aus deiner Perspektive und was versucht ihr auch dahingehend den Jungs und Mädels außerhalb des Platzes zu vermitteln?
Also für mich steht Borussia Dortmund tatsächlich extrem für Bodenständigkeit. Das ist auch irgendwie so das, was ich meine mit den Menschen im Ruhrgebiet. Ich finde das sehr, sehr geerdet. Und das ist für mich gefühlt schon auch so ein bisschen so ein Arbeiterclub. Auch wenn er natürlich riesengroß ist. Aber das ist so, wenn du mich jetzt nach meinem ersten Impuls fragst, ist das für mich. Und ehrlich gesagt ist das in unserer Arbeit mir auch immer ein wichtiges Anliegen, weil sie eben in dieser Bubble sind, also dieses Thema Bodenständigkeit und auch auf dem Boden bleiben. Das ist, glaube ich, immer ein Riesenpunkt in unserer täglichen Arbeit. Finde ich einfach auch extrem wichtig. Ja, so. Das wäre jetzt so ein Attribut.
Ja. Total nachvollziehbar. Also meinerseits, ja, ich kann das auch sehr nachempfinden. Ich meine, ich bin geboren und aufgewachsen in Dortmund, wie gesagt, 6-jähriges Düsseldorfer Exil. Und dann gab es ja auch schon einen Grund, warum ich dann wieder hier hingekommen bin. BVB und alle Werte, die dazugehören und wie der Club sich selbst empfindet, das war auf jeden Fall ein Grund dafür, dann wieder den Weg zurück in meine Heimat auf jeden Fall anzutreten. Deswegen kann ich das gut, sehr gut nachempfinden. Christoph, wir sind ja nicht nur ein neues Sonderformat im BVB-Podcast, sondern auch ein sehr gläsernes. Das beanspruche ich jetzt einfach mal für uns selbst. Und wir können, glaube ich, so frei sein und sagen, dass wir in der Woche nach der ersten DFB-Pokalrunde der Herren aufnehmen, dieses Gespräch. Ja. Und unser letzter inhaltlicher Block, den wir in der Überschrift über den Tellerrand geschaut genannt haben, aber spezifisch als Unterthema und Kategorie Fußball als Spiegel der Gesellschaft übertitelt haben, ist vielleicht jetzt ein bisschen ein sehr harter, aber dann vielleicht auch doch passender Cut zu dem, was Theresa, du gerade so ein bisschen zum Stichwort Werte und Kompetenzvermittlung und vor allem Medienkompetenzvermittlung erzählt hast. Dieses, also das letzte Wochenende, war ja leider vor allem eins, in dem das Thema Rassismus mehrfach aufgekommen ist. Nicht nur virtuell, digital und online, sondern vor allem auch in den jeweiligen Stadien. Nicht in allen, aber doch schon in einigen, um einfach nur exemplarisch ein paar Beispiele zu nennen. Beim Spiel der Schalke in Leipzig, beim Spiel der Lauterer in Potsdam, mit ganz unterschiedlichen Reaktionen am Ende auch der Zuschauer im Stadion. Ja. In Leipzig kann man auch sagen, wird der Spieler nach der Stadiondurchsage, die thematisch darauf angespielt hat, ausgebuht, relativ lange Zeit über das restliche Spiel ausgebuht. In Potsdam haben beide Fanlager Nazis rausgerufen, also eine eher komplett konträre und gegensätzliche Reaktion. Und auch bei unserem Spiel gegen Rot-Weiß Essen in Essen wird der Spieler, der dann Jan Couto, muss man auch sagen, muss sehr unnötig und hart gefoult hat, ja. Aber dann so in der Art und Weise, wie Kelsey Owusu online rassistisch beleidigt wurde, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr drauf eingehen, geht natürlich überhaupt ganz und gar nicht. Sollte selbstverständlich sein. All das zusammengenommen, natürlich jetzt, wie gesagt, ganz frisch mit den Eindrücken jetzt vom letzten Wochenende, inwiefern ist das Thema in deiner, in eurer Arbeit und inwiefern oder wie stark müsst ihr diese ganzen Themen der ja, Antidiskriminierungsarbeit im größeren Sinne, dann aber auch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit generell und dann auch nachgelagert den Umgang damit in eurer Arbeit hier, leider muss man dann ja am Ende sagen, einfließen lassen hier im NLZ mit den Jungs?
Also das wird ja hier schon lange wahnsinnig viel in dem Bereich gemacht, bildungspolitisch. Ne? Also ich denke jetzt an die Gedenksteckenfahrten, die hier stattfinden über Jahre schon, wo wir dann auch die Schulen mitnehmen tatsächlich. Ne? Also das dann öffnen für unsere Partnerschulen, unterschiedliche Projekte und Workshops im BVB Lernzentrum, wo dann auch unsere Mannschaften partizipieren. Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Teil der Arbeit. Du sagst jetzt leider, ja, das stimmt. Aber es wird unglaublich viel gemacht und das finde ich wahnsinnig positiv. Ich glaube, dass das zukünftig weiterhin ein extremer Teil wird, weil wir wissen auch gesellschaftlich, dass sich natürlich da in den letzten Jahren auch eine Menge bewegt hat, ne, Parteien, die dazugekommen sind und dass die dann auch sehr viel Einfluss nehmen am Ende, auch auf junge Menschen, auch das weiß man. Und für mich geht es immer darum, dass wir einfach an der Basis diese Aufklärungsarbeit machen. Also das, was die Schulen machen, dass wir das ein Stück weit hier aber auch machen. Also wir sind ja super multikulturell, auch in den Mannschaften, was total schön ist.
Genau.
Und mega positiv. Und ich glaube auch, so innerhalb der Mannschaften auch super gut funktioniert und es da auch keine Themen gibt. Und wenn es sie gibt, dass die Jungs auch wissen, ey, da sind Leute, die sich dann damit auseinandersetzen und sich auch drum kümmern. Und dass wir einfach immer weiter diese Aufklärungsarbeit machen an der Basis, ohne das jetzt auch immer wahnsinnig publik zu machen, sondern das ist einfach, das ist unser Job, auch als Pädagogen und als pädagogische Fachkräfte, die wir hier arbeiten. Und das darf nicht aufhören. Und am Ende, wenn du jetzt die Themen, finde ich, in den Stadien ansprichst, also das ist halt Wahnsinn, aber am Ende, ich glaube, das geht nur über entweder ultra harte Sanktionen, ich weiß nicht, wie die durchzusetzen sind, und dann um diese, ich glaube, es geht am Ende auch viel um strukturelle Themen, ne? Also wie sind Unternehmen, wie sind wir selber aufgestellt, also wie viele Menschen arbeiten bei uns mit Migrationsgeschichte und so weiter, ich glaube, unabhängig jetzt von Borussia Dortmund, aber allgemein bei den Unternehmen, ich glaube, das ist dann auch, gibt es ja auch oft diesen strukturellen Rassismus und da muss man vielleicht dann auch mal hingucken. So, das glaube ich persönlich. Und in den Stadien, ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Abbild leider. Und die Öffentlichkeit, die genutzt wird, traurig. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Klar, Fußball hat unfassbar viel Aufmerksamkeit, medial auch. Und dann sind die Idioten halt da, die diese Parolen raushauen.
Ja, also ich denke, mir aus Perspektive der Jungs, weil ich das auch mal vor einiger Zeit bei einem Youth League-Spiel erlebt habe, mir tut das einfach unfassbar leid, weil ich mir vorstellen kann, dass du dieses Erlebnis ja immer mit dir trägst und dich immer fragst, was passiert beim nächsten Einwurf, was passiert bei der nächsten Ecke, kommt dann wieder sowas. Und deshalb finde ich das umso abscheulicher, muss ich ganz einfach sagen, weil das hat niemand verdient, sowas, diesen Rucksack dann für den Rest seines Lebens, zumindest mal der sportlichen Karriere, auch mit sich zu tragen.
Ja, absolut. Absolut, aber ich frage mich auch mal, ich meine, in dem Kleinen, wenn wir jetzt von kleinen Stadien ausgehen oder hier am Platz, da kann man ja zumindest die Leute noch stellen und dann auch mit denen reden. Und das halte ich auch für wichtig, da dann auch zumindest in die Kommunikation zu gehen. Ne? Aber in den großen Stadien ist halt das ist halt schwierig, ne? Wie kriegst du es sanktioniert? Wie fischst du die Leute raus? Ich meine, es gibt ja da auch die Leute, die dann fordern, dass einfach so ein Spiel abgebrochen wird und dann für die Mannschaft gewertet wird und so weiter. Mhm. Ja, aber es ist halt schwierig, ne? Also ich weiß es tatsächlich auch nicht. Aber ich finde auch, dass es zugenommen hat wieder. Und zum Glück, und da ist vielleicht dann Social Media manchmal auch ganz cool, zum Glück gibt es einfach dann auch wahnsinnig viele Menschen, die dagegen arbeiten, die dann auch Posts absetzen. Das finde ich halt dann auch schon wieder positiv. Es ist ein sau schwieriges Thema, weil es einfach gesellschaftlich auch wieder so ein Stück weit in Ansätzen salonfähig geworden ist, was ich ganz schlimm finde. Ja.
Was ich gut fand, war die Reaktion beider Trainer in Essen auf der Pressekonferenz nachher. Die das haben ja beide wirklich kein Blatt vor den Mund genommen.
Ja.
Und ich glaube, so können wir da erstmal sagen, dass das Statement zumindest gesetzt wurde und dann schauen wir mal, was in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren, wie es weitergeht.
Ja.
ist jetzt ein bisschen ein weiter Stretch zu so einer Art Abschlussfrage. Ich fand es ehrlich gesagt, ich fand es aber gut, dass wir darüber geredet haben, weil ganz ehrlich, heute Morgen habe ich nochmal wieder dazu gelesen. Ja. Also es macht, glaube ich, schon Sinn, dass wir in diesem Kontext auch mal darüber reden.
Total. Und ich hatte heute Morgen auch so ein Erlebnis. Wir waren unterwegs auch mit den U-Mannschaften. Und das ist halt, du merkst einfach, dass über Social Media einfach ganz viele Dinge auch transportiert werden, die auch die Jungs, und die sind dann vielleicht auch noch sogar Kinder, gar nicht so richtig gefiltert kriegen. Und es sind so viele Sachen, die da aufploppen, die ungefiltert im Netz landen, die irgendwo landen und die Jungs dann aufschnappen. Und das ist einfach dann, das ist die Arbeit von Schule, von vielen Akteuren, genau da Aufklärungsarbeit zu machen. Immer wieder, immer weiter. Und das finde ich auch mit dem Lernzentrum zum Beispiel. Ich glaube, da wird einfach in dem Bereich auch unfassbar viel gemacht. Ja. Das muss man einfach sagen. Das ist eine geile Institution, die wir da auch haben als Verein letztlich. Wo unglaublich viel gemacht wird, auch an den Schulen.
An dieser Stelle nochmal ein großer Shoutout an Johannes Böing und sein Team unter der Südtribüne im BVB-Lernzentrum. Da gibt es wirklich ganz tolle Angebote. Die starten übrigens auch gerade in ihre neue Bildungssaison am Freitag. Und wenn ihr vielleicht, keine Ahnung, Lehrer, Lehrerin seid, informiert euch mal. Denn man kann da als Schule in der weitesten Umgebung von Dortmund auf jeden Fall mal anklopfen und vorbeigucken. Lohnt sich auf jeden Fall.
Gibt auch schlimmere Locations, um sowas auch zu
allerdings
machen.
Allerdings.
Also das muss man allerdings. Das sagen wir immer so ganz normal, selbstverständlich mit dazu, aber unter der Süd, und ich glaube übrigens war auch der erste Lernortstadion, glaube ich, den es in Deutschland gab, bin ich mir gerade nicht sicher, Johannes, sorry, wenn ich da was Falsches sage, haben aber auch, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert, also schon eine BVB-Institution, die gute, wichtige Arbeit macht. Ja,
absolut.
So, jetzt die Abschlussfrage, zu der ich so ein bisschen hin wollte. Und zwar so ein Blick in die Zukunft, in die Glaskugel. Wir haben ja schon gesagt, du warst eigentlich die Erste in der Bundesliga, die dieses Jobprofil angeboten bekommen hat und jetzt ausfüllt. Die Bayern machen es jetzt auch. Wir gehen davon aus, dass das immer mehr passiert. Du hast uns aber auch erzählt, im Ausland, also zum Beispiel in England, wird das alles noch viel, viel größer gefahren. Was glaubst du, wie entwickelt sich der Job in den nächsten 5 oder 10 Jahren?
Ich glaube prinzipiell und allgemein, dass der pädagogische und auch psychologische Bereich definitiv immer wichtiger wird, weil Jugend sich extrem verändert hat durch Corona, aber vor allem auch durch die Digitalisierung. Und ich glaube, dass wir uns dem Ganzen noch nicht so richtig bewusst sind. Also jetzt ist das bei den Generationen ja immer so, früher war alles besser oder anders. Das werden die anderen auch irgendwann wieder sagen. Das stimmt auch, aber ich glaube, wir dürfen dieses ganze digitale Zeitalter, das ist einfach eine absolute Zeitenwende. Und das verändert was in dem Aufwachsen und in der Erziehung und in all diesen Themen. Und wir werden das irgendwann auch spüren. Ich meine, am Ende geht es ja auch darum, du brauchst ja auch irgendwann einfach noch Talente, ne? Also ganz banal, unabhängig jetzt von allem, aber Leute, die oder Jungs und Mädels, die einfach Bock haben, Sport zu machen. Ja. Und das sind ja auch so Fragen, wo sich viele ja schon mit auseinandersetzen und wo auch schon geforscht wird. Aber ich glaube einfach, dass deswegen dieser Bereich in Anführungsstrichen wichtiger wird oder Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, um die Jungs und Mädels auch zu empowern, sie zu unterstützen, weil es einfach eine andere Jugendlichkeit ist als die wir kennen. So, und ich will das gar nicht immer, dass wir da so unglaublich wichtig oder so sind. Ich glaube einfach, dass wir einfach dadurch, dass wir hier mit jungen Menschen arbeiten, einfach völlig trivial ein Part sind von dem hier, weil natürlich hier auch irgendwo Erziehung und all das stattfindet in unserem Kontext, in dem wir arbeiten. Das heißt, wir sind gar nicht irgendwie wichtiger oder all das oder jenes, sondern wir gehören halt einfach, finde ich, müsste ganz normal dazu. So, und ich glaube, das Verständnis, glaube ich, wird vermutlich noch mehr und hoffentlich auch wichtiger, weil ich glaube, dass wir hier und wahrscheinlich der FC Bayern auch, wo ich jetzt auch Kolleginnen und Kollegen gut kenne, die auch sehr gut und mit viel Man- und Frauenpower aufgestellt sind und wir ja auch. Ich wünsche das einfach auch vielen anderen Vereinen, ne? Weil am Ende geht es halt um die Jungs und Mädels, die wir betreuen, unabhängig von irgendeinem Konkurrenzdenken.
Ja.
So, und deswegen, das wäre halt ganz schön, wenn das alle oder viele Vereine hätten. Ja.
Sehr gut.
Also ich könnte noch eine Stunde quatschen. Ja. Ich weiß nur, dass wir schon ordentlich was auf dem Tacho haben.
Der Erste hat auch gerade schon durch die Tür gelugt. Weil ja. Wir sitzen hier im Konferenzraum. Wir haben den geblockt. Aber ja. Wir haben jetzt auch schon über eine Stunde auf der Uhr. Das finde ich gut. Das ist auch ungefähr da, wo wir hin wollten. Also von deren Sicht her das detailliert ausgearbeitete redaktionelle Konzept hat gut funktioniert.
Vorbereitung lohnt sich doch.
Sehr schön. Theresa, wirklich vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, der ersten Folge von Flutlicht und Flipcharts dabei zu sein. Ob und wie du den Titel Flutlicht und Flipcharts gut findest, das kannst du uns dann nachher erzählen, Mandy.
Schreib's in die Kommentare.
Ja, genau, das ist so tatsächlich auch das, worauf ich jetzt am Ende noch hinaus wollte. Wir haben das in den letzten Monaten ein bisschen schleifen lassen, aber wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, wenn ihr euch irgendwas wünscht oder das Gefühl habt, ihr wollt uns irgendwas mitteilen, dann schreibt uns eine Mail an podcast@bvb.de. Ich lese die. Ich verspreche es. Kommen alle direkt bei mir an.
Ich kontrolliere das dann.
Sehr gut. Bevor ich was antworte. Ja, und ansonsten möchte ich gerne auch in diesem Podcast schon mal Ankündigung, werdet ihr jetzt von uns immer in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Rückblick auf das schwarz-gelbe Wochenende, also auf das BVB-Wochenende bekommen und nicht nur, was die Profis gemacht haben und tatsächlich auch nicht nur, was die Jugendmannschaften gemacht haben, sondern wir schauen natürlich auch drauf, was machen die Frauen, die ja gerade im DFB-Pokal sehr, sehr erfolgreich waren und jetzt ein extrem einfaches Heimspiel zugelost bekommen haben.
Aber im Stadion, oder?
Das dürfen wir noch nicht verraten. Okay. Ich glaube, wir wissen es auch noch gar nicht, ganz ehrlich. Nein, aber wir gucken auch auf Handball, wir gucken auch auf Tischtennis und wenn wir können, gucken wir auch auf Integrationssport. Also wir werden Leute anrufen, im besten Fall uns vielleicht sogar auch noch dazu holen und ihr bekommt von uns jede Woche von Montag auf Dienstag in der Nacht dann den Rückblick auf das schwarz-gelbe Wochenende. Also alle zwei Wochen dieses Format, Flutlicht und Flipcharts, und jede Woche von Montag auf Dienstag den ganz normalen BVB-Podcast. Und wenn euch da irgendwas passt oder nicht passt, dann gerne eine Mail an podcast@bvb.de. Das war das Schlussstatement. Ja, vielen Dank für deine Zeit nochmal.
Ja, ich danke euch. Das war ein total angenehmes Gespräch. Fand ich gut. Spaß gemacht.
Danke. Danke, Theresa.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.